BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Eine spannende Woche liegt hinter uns. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat auf vielen Gebieten der Politik durchaus für Aufregung gesorgt. Wir wollen uns heute mit seiner Rede in Davos beschäftigen. Diese liegt zwar schon einige Tage zurück, aber Donald Trump hat dort etwas ökonomisch sehr Wichtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, bitte sorgt dafür, dass Öl möglichst schnell billig wird, also Druck auf die OPEC. Und dann hat er gesagt, sobald das Öl billig ist, müssen auch die Zinsen runter. Und zwar in den USA, aber auch weltweit. Was auf den ersten Blick nach einem typischen Donald Trump aussieht, ist in Wahrheit gar nicht so blöd. Donald Trump hat nämlich erkannt scheinbar, wie ernst es um die US-Staatsfinanzen steht und dass nur eine Kombination aus deutlich tieferen Zinsen und höherem Nominalwachstum überhaupt eine Chance bietet, aus der Schuldenmisere halbwegs unbeschadet herauszukommen. Übrigens eine Schlussfolgerung, die nicht nur für die USA gilt, sondern namentlich auch für wichtige Staaten in der Eurozone. Das schauen wir uns heute genauer an. Ich finde es ein hochrelevantes Thema. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Du würdest bei deinen Investments gerne mehr Rendite machen, ohne dabei dein Risiko signifikant zu erhöhen? Was dir bisher wahrscheinlich noch nicht gelungen ist, schaffen institutionelle Investoren und Family Offices regelmäßig. Daher nennt man sie auch das Smart Money, indem sie nicht nur in Aktien, Anleihen und Co. investieren, sondern auch gezielt Private Equity beimischen, können sie die Rendite ihrer Portfolios erhöhen und gleichzeitig Schwankungen senken. Bisher stand dieser Ansatz nur professionellen und hochvermögenden Investoren offen. Dank unseres Partners Liquid gilt das nun auch für dich. Die neuen Liquid Smart Money Portfolios sind ein komplettes, auf dich zugeschnittenes Portfolio aus allen wichtigen Anlageklassen, optimal abgestimmt von Aktien bis Private Equity. In wenigen Klicks investierst du genau wie die weltweit besten Investoren nur zu einem Bruchteil der ursprünglich benötigten Anlagesumme. Erkundige dich jetzt zu den Chancen und Risiken der neuen Smart Money Portfolios. Alle Informationen unter liquid.de/BTO. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
Donald Trump war nicht persönlich in Davos, sondern er hat sich per Video zuschalten lassen. Seine Rede war eine ganz klare Rede nach dem Motto Make America Great Again. Konkret wurde er in einigen Aspekten. So zum Beispiel in seiner Forderung an die OPEC, dafür zu sorgen, dass Öl möglichst schnell deutlich billiger wird, und seine Forderung an die US-Notenbank und die Notenbanken der Welt, danach sofort die Zinsen deutlich zu senken.
And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. I was a little surprised by that. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough that that war will continue. You got to bring down the oil price. You got to end that war. With oil prices going down, I'll demand that interest rates drop immediately. And likewise, they should be dropping all over the world. Interest rates should follow us. All over the progress that you're seeing is happening because of our historic victory in a recent presidential election.
Doch warum genau möchte Donald Trump tiefere Ölpreise und geringere Zinsen? Er hat zum einen gesagt, er würde damit dazu beitragen, den Krieg in der Ukraine früher zu beenden. Und es stimmt. Tiefere Ölpreise würden einen erheblichen Beitrag dazu leisten, Russland zu schwächen. Das haben wir hier in der Vergangenheit öfters diskutiert. Und im Juli 2022 habe ich darüber auch im Handelsblatt Folgendes geschrieben. Im April 2022 hat der russische Staat mit Öl- und Gasverkäufen so viel Geld eingenommen wie in keinem der vergangenen 10 Jahre. Russland profitiert also vom Preisanstieg auf dem Markt, obwohl es Öl mit zum Teil enormen Rabatten nach China und Indien liefert. Es ist nämlich nicht so einfach, den weltgrößten Energieexporteur zu sanktionieren. Wer es ernst meint mit dem ökonomischen Krieg, muss den Weltmarktpreis für Öl, Gas, Kohle und viele Rohstoffe deutlich senken. Doch das geht nur, wenn die Nachfrage reduziert wird oder das Angebot deutlich ausgeweitet. Beide Wege beschreiten die Politiker des Westens nicht konsequent. So zumindest mein damaliger Kommentar. Konkret, was haben wir gemacht? Wir haben damals den Preismechanismus nicht wirken lassen. Wir haben damals Benzin günstiger gemacht und haben damit die Nachfrage hochgehalten. Und zum anderen haben wir gesagt, wir sanktionieren, statt zu sagen, wir fördern so viel wie möglich und treiben so die Preise für Öl und Gas nach unten. Trump hat also so gesehen vollkommen recht. Will man Russland schwächen, so muss man den Weltmarktpreis für die wichtigsten Exportgüter des Landes deutlich senken und nicht erhöhen. Trump hat aber ein anderes, viel größeres Problem. Das Problem der amerikanischen Staatsschulden. Wir haben darüber schon oft in diesem Podcast diskutiert. Ich erinnere unter anderem an Folge 252 auf Messerschneide, wo ich die Optionen zum Umgang mit den hohen Staatsschulden mit dem amerikanischen Analysten Luke Groman diskutiert habe. Dieser veröffentlicht einen wöchentlichen Newsletter namens Forest for the Trees. Und in seinem Newsletter im April 2024 hat er den Zusammenhang zwischen Öl und Zinsen und den Staatsfinanzen so erklärt.
Das Finanzministerium weiß, dass es russisches Öl und Gas nicht sanktionieren kann, ohne die Märkte schwer zu stören. Russland hat weitaus mehr Einfluss, als den meisten westlichen Analysten bewusst ist. Erstens, die russische Ölproduktion beträgt 25% der weltweiten Ölexporte. Zweitens, die russischen Ölexporte betragen etwa 4,8 Millionen Barrel pro Tag oder etwa 11% der weltweiten Ölexporte. Drittens, die weltweiten Ölexporte sind seit 2005 netto nicht gestiegen. Im Klartext, die Welt wird nicht überleben können, wenn Öl und Gas aus Russland aus der globalen Energieversorgungsbilanz herausfallen.
Das ist genau der Grund, warum entsprechend nicht sanktioniert wurde, weil das hätte natürlich Öl und Gas noch viel teurer gemacht, hätte man wirklich Russland entsprechend sanktioniert. Das Ganze hat aber auch, wie Luke Groman ausführt, eine erhebliche Bedeutung für die US-Staatsfinanzen.
Die Anleihemärkte wissen intuitiv, dass höhere Ölpreise zu höherer Inflation führen. Das legt nahe, dass Sanktionen gegen russisches Öl erfordern würden, dass die Fed große Mengen an US-Dollar-Liquidität in die Märkte pumpt, um den Staatsanleihenmarkt funktionsfähig zu halten, bis hin zur Kontrolle der Zinskurve. Dies deutet darauf hin, dass Russland über weitaus mehr geopolitischen und finanziellen Einfluss verfügt, als der westliche Konsens vermuten lässt.
Interessanterweise hat die Biden-Administration noch wenige Tage vor dem Ende ihrer Amtszeit dann doch noch Sanktionen gegen russisches Öl verkündet. Luke Groman hat dies in einer seiner jüngsten Ausgaben seines Newsletters ausgesprochen kritisch kommentiert.
Die Biden-Administration hat 9 Tage vor Ende ihrer Amtszeit Sanktionen gegen russisches Öl und Gas verhängt, und zwar auf eine Art und Weise, die sie offenbar zu Beginn nicht gewagt hatte, als sie die Chance dazu hatte, weil sie die Risiken schwerer Verwerfungen auf dem US-Anleihemarkt, dem Aktienmarkt und in der Weltwirtschaft kannte. Es ist uns nicht klar, ob dieser Schritt höchst zynisch war, mit dem Ziel, eine Krise auszulösen, wenn Trump sein Amt antritt, oder, wohlwollender ausgedrückt, Trump eine Verhandlungsposition gegenüber Putin verschaffen sollte, während sie über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine diskutieren.
Das Ganze ändert natürlich nichts daran, dass es genau das ist, was die US-Staatsfinanzen nicht gebrauchen können. Und übrigens die europäischen auch nicht.
Wenn Bidens jüngste Ölsanktionen gegen Russland den Ölpreis weiter in die Höhe treiben, werden die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen wahrscheinlich weiter steigen. In einer Wirtschaft wie den USA, die 125% Schulden des Bruttoinlandsproduktes, 7% Defizit des Bruttoinlandsproduktes, minus 79% des Bruttoinlandsproduktes Nettoauslandsinvestitionsposition und Ausländer mit 13 Billionen US-Dollar in US-Dollar denominierten Schulden hat, wird ein Anstieg von R, dem Zins, größer G, dem Wachstum, mathematisch sicher schnell eine Schuldentodesspirale für die USA und die Welt auslösen. Es sei denn, die US-Zinssätze R werden schnell gesenkt und oder das nominale US-Wachstum G wird beschleunigt. Und zwar so schnell wie möglich.
Womit wir bei Donald Trump wären. Der will das Wachstum der US-Wirtschaft bekanntlich nach oben bringen und zugleich die Zinsen möglichst schnell nach unten. Er will damit eine Schuldentodesspirale verhindern. Was ist damit gemeint? Es geht um den sehr wichtigen Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate der Wirtschaft und dem Zins auf der Staatsschuld. Hier eine Erklärung.
Um Schuldenquoten und Schuldentragfähigkeit anhand von Zinssätzen und Wirtschaftswachstumsraten zu bewerten, müssen drei Konzepte verstanden werden. R ist der durchschnittliche Zinssatz für Staatsschulden, der die Kreditkosten misst. G steht für die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes, ein Maß für die Menge der in der Wirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen. Das Primärdefizit ist die Differenz zwischen jährlichen Einnahmen und Ausgaben ohne Zinskosten. Die Beziehung zwischen diesen drei Konzepten kann zur Bestimmung der Schuldentragfähigkeit verwendet werden. Wenn R größer als G ist, übersteigt das Geld, das der Staat für seine Kredite zahlen muss, die Wachstumsrate der Wirtschaft, sodass die Schuldenquote auch dann steigt, wenn das Primärdefizit ausgeglichen ist. Wenn R hingegen kleiner als G ist, gilt das Gegenteil. Die Schuldenquote könnte im Laufe der Zeit in Verbindung mit kleinen Primärdefiziten sinken. Die Beziehung zwischen R und G zeigt, dass die Schulden der Vereinigten Staaten nicht tragbar sind, da das Land aufgrund der strukturellen Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben große Primärdefizite aufgebaut hat.
So weit, so einfach. Hohes Wachstum ist gut, tiefes Wachstum ist schlecht. Hohe Zinsen sind schlecht, tiefe Zinsen sind gut. Das Problem, was wir haben, ist folgendes. Steigende Staatsverschuldung führt zu geringerem Wachstum der Wirtschaft. Das ist eine Erkenntnis, die erneut vom Internationalen Währungsfonds bestätigt wurde. Im Januar 2024 erschien dort ein Paper mit dem Titel Costly Increases in Public Debt when R smaller than G. Da kann man unter anderem Folgendes lesen.
Mithilfe einer kalibrierten Version unseres Modells, die auf die Vereinigten Staaten zugeschnitten ist, stellen wir fest, dass die quantitativen Auswirkungen einer steigenden Staatsverschuldung sehr erheblich sein können. Insbesondere könnte der Anstieg der Staatsverschuldung von 60 auf 120% des Bruttoinlandsproduktes in den letzten 20 Jahren zu einer dauerhaften Reduzierung des langfristigen Bruttoinlandsproduktes um etwa 8 Prozentpunkte führen. Obwohl unsere Ergebnisse darauf hindeuten, dass die fiskalischen Kosten der Staatsverschuldung in einem Niedrigzinsumfeld überschaubar erscheinen mögen, sind die makroökonomischen Kosten besonders erheblich.
Das ist in der Tat eine Abwärtsspirale. Und so gesehen folgen Trumps Forderungen nur simpler Mathematik. Nur wenn der Zins R unter die Wachstumsrate G gedrückt wird, bleiben die Schulden des US-Staates unter Kontrolle. Und genau das ist zurzeit nicht der Fall. Der Zins für die 10-jährige Staatsanleihe liegt zurzeit bei 4,5%, während das nominale Wachstum der US-Wirtschaft bei 4,1% liegt. Zugleich schätzt man das Defizit im laufenden Jahr auf atemberaubende 1,9 Billionen Dollar, was immerhin 6,3% des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Die Folge? Die Schuldenquote, also die Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung, steigt immer weiter an. Wir wissen auch, mit der Schuldenquote steigt auch der Zins. Und deshalb ist es kein Wunder, dass immer mehr Experten vor einer tödlichen Schuldenspirale warnen. So Ray Dalio, der Gründer des Hedgefonds Bridgewater. Dieser äußerte kürzlich auf LinkedIn seine tiefe Sorge, dass Amerika pleite gehen werde. Und er warnte, dass ein Jahrzehnte währender Schuldenzyklus schon bald implodieren könnte. Und das schauen wir uns jetzt noch etwas detaillierter an. Sicherlich nicht zufällig hat Ray Dalio, der Gründer des Hedgefonds Bridgewater, auf LinkedIn in diesen Tagen Auszüge seines neuen Buches How Countries Go Broke veröffentlicht. Und nachdem wir in Deutschland mit einigen Ländern die Währung teilen, die auf dem besten Wege dahin sind, broke zu gehen, finde ich, lohnt sich die Lektüre. Abgesehen davon, dass sie mir als jemandem, der sein Leben lang und damit viel zu früh Verschuldung kritisch gesehen hat, natürlich echt Spaß gemacht hat, es zu lesen. Deutlich mehr Spaß als die Wahlprogramme der Parteien. An dieser Stelle nun ein paar Auszüge von Ray Dalio, das Ganze wie immer auch verlinkt in den Shownotes. Dalio nimmt zunächst Bezug auf die aktuelle Lage in den USA.
In einer Zeit, in der die Staatsverschuldung hoch ist und rapide zunimmt, halte ich es für gefährlich fahrlässig anzunehmen, dass es diesmal anders sein wird als früher, ohne vorher zu untersuchen, wie sich andere Fälle entwickelt haben. Das wäre, als würde man annehmen, dass es nie wieder einen Bürgerkrieg oder Weltkrieg geben wird, weil es sie in unserem Leben noch nicht gegeben hat, ohne die Mechanismen zu untersuchen, die sie in der Vergangenheit verursacht haben.
Dabei wird Dalio zunächst grundsätzlich und verweist darauf, dass Schulden als solche durchaus auch eine positive Wirkung haben können.
Kredite sind das wichtigste Mittel zur Finanzierung von Ausgaben und können leicht geschaffen werden. Da die Ausgaben des einen das Einkommen des anderen sind, geben die Menschen bei einer hohen Kreditvergabe mehr aus und verdienen mehr, die meisten Vermögenspreise steigen und fast jeder freut sich darüber. Die Rückzahlung von Schulden macht dagegen viel weniger Spaß. Daher neigen Regierungen und Zentralbanken dazu, viele Kredite zu schaffen. Kredite führen zu Schulden, die zurückgezahlt werden müssen, was den gegenteiligen Effekt hat. Das heißt, wenn Schulden zurückgezahlt werden müssen, führt dies zu weniger Ausgaben, niedrigeren Einkommen und niedrigeren Vermögenspreisen, was den Menschen nicht gefällt. Diese Dynamik ist der Grund, warum die Kreditausgaben-Schulden-Rückzahlungsdynamik von Natur aus zyklisch ist. Zunächst wirken Schulden positiv, mittel- und langfristig wirken sie aber dämpfend auf die Wirtschaft.
Dalio unterscheidet dabei zwischen dem kurz- und dem langfristigen Schuldenzyklus. Der kurzfristige Schuldenzyklus sorgt für Krisen, die nicht lange dauern, während der langfristige zu einer Krise führt, die Notenbanken nicht mehr bekämpfen können.
Da Kredite ein Stimulus sind, das einen Rausch erzeugt, wollen die Menschen mehr davon, sodass sie dazu neigen, Schulden zu machen. Dies führt dazu, dass die Schulden im Laufe der Zeit steigen, was typischerweise dazu führt, dass die meisten kurzfristigen zyklischen Hochs und Tiefs der Schulden höher sind als die vorherigen. Diese summieren sich und erzeugen den langfristigen Schuldenzyklus, der endet, wenn er unhaltbar wird.
Und genau dann, wenn der langfristige Schuldenzyklus endet, beginnen die Probleme.
Eine Schuldenkrise entsteht, wenn mehr Versprechen gemacht wurden, als Geld vorhanden ist, um diese zu erfüllen. In diesem Fall muss die Zentralbank entscheiden, ob sie a. viel Geld druckt und es entwertet oder b. nicht viel Geld druckt und eine große Schuldenkrise verursacht. Am Ende wird immer Geld gedruckt und entwertet. In beiden Fällen, durch Zahlungsausfall oder Abwertung. Zu hohe Schulden führen letztendlich dazu, dass Schuldtitel, zum Beispiel Anleihen, weniger wert sind.
Ray Dalio bringt es so auf den Punkt.
Der Schuldenkreislauf funktioniert im Grunde wie ein Schneeballsystem oder eine Reise nach Jerusalem. Die Anleger halten immer mehr Schuldtitel in der Überzeugung, sie könnten diese in kaufkräftiges Geld umwandeln, um damit reale Dinge zu erwerben. Doch je höher die in diesem Glauben gehaltenen Schuldtitel im Verhältnis zu den realen Dingen sind, desto offensichtlicher wird diese Umwandlung schwieriger. Bis zu dem Punkt, an dem der Prozess des Schuldenverkaufs zum Erwerb von Bargeld und realen Vermögenswerten beginnt.
Dalio beschreibt den Zyklus in 5 Schritten. Die Phase 1 ist die Phase der soliden Geldpolitik. Die Nettoverschuldung ist gering. Die Geldpolitik ist solide, das Land ist wettbewerbsfähig und das Schuldenwachstum kurbelt das Produktivitätswachstum an. Im Klartext, die neuen Schulden werden für Investitionen verwendet, dadurch wachsen die Einkommen und diese wachsenden Einkommen sind mehr als genügend, um die Schulden auch zu bedienen. Das alles führt zu einem Anstieg des finanziellen Wohlstands und des Vertrauens der Menschen in die Wirtschaft. Die Phase 2 ist dann die Phase der Schuldenblase. Die Schulden beginnen schneller zu wachsen als die Wirtschaft und sie können auch nicht mehr durch die erwirtschafteten Einkommen bedient werden. In dieser Phase ist Geld leicht verfügbar und billig und es gibt eine schuldenfinanzierte Expansion, also einen Boom auf Pump. Die Nachfrage und die Preise für Waren, Dienstleistungen und Anlagevermögen werden durch die vielen schuldenfinanzierten Käufe in die Höhe getrieben. Die Stimmung ist optimistisch, im Klartext, alle werden reich Und nach den meisten herkömmlichen Maßstäben ist der Finanzmarkt überteuert. Diese Dynamik führt schließlich zu einer Blase, die sich daran widerspiegelt, dass immer mehr Schulden aufgenommen werden, um Spekulationen zu finanzieren. In dieser Phase erscheint alles super. Die Märkte boomen, die Volkswirtschaft boomt und alle glauben, dass es nur noch weiter aufwärts gehen kann. Dabei wird der Boom nur durch viele Kredite finanziert und der Reichtum wird letztlich aus dem Nichts geschaffen. Das führt dann zur Phase 3, der Top-Phase. Das ist die Phase, wenn die Blase platzt und es zu einer Kredit-, Schulden- und Wirtschaftskontraktion, also einem tiefen Einbruch, kommt. Das geht meistens sehr schnell nach unten. Dalio zitiert ihn jetzt zwar nicht, aber die wahre Quelle für diese ganzen Prozesse in der Beschreibung ist Irving Fisher. Der hat in den 1930er Jahren unter dem Eindruck der großen Depression seine Debt Deflation Theory of Great Depressions verfasst. Im Kern passiert Folgendes. Plötzlich müssen alle ihre Schulden bedienen. Plötzlich können sie die Schulden nicht mehr bedienen aus den Wertzuwächsen der Vermögenswerte. Und damit müssen sie verkaufen. Sobald sie verkaufen müssen, fallen die Preise. Und damit fallen die Preise für alle Vermögenswerte. Und immer mehr Schuldner kommen unter Druck und in Probleme. Dieser Schuldenabbau führt potenziell in eine schwere Krise. In den meisten Fällen kann aber der Schuldenabbau vorerst noch gestoppt werden, indem man dem Finanzsystem und dem Wirtschaftssystem eine noch größere Dosis an billigem Geld und Schulden verabreicht. Also genau das, was die Welt gemacht hat im Zuge der Weltfinanzkrise und seither. Das heißt, man schafft noch mehr Kredite, man schafft noch mehr Schulden, man schafft noch mehr Geld und kann so auf diese Art und Weise den Einbruch nochmal verhindern. Doch das geht nicht auf Dauer. Es kommt die Phase 4, die Entschuldungsphase. Wenn die Schulden und das Schuldendienstniveau so hoch gestiegen sind, dass es nicht mehr mit dem Einkommensniveau in Einklang gebracht werden kann. Das heißt, die Schulden müssen relativ zur Wirtschaftsleistung gesenkt werden. Und das führt dann zu Problemen. Und in diesen Problemen gibt es im Prinzip in der Tat die große Krise, so wie in den 30er Jahren. Die Banken müssen ihre Bilanzen bereinigen, die Schuldner versuchen zu tilgen und es gibt eine massive Gefahr einer großen Wirtschaftskrise. Und hier, spätestens hier, müssen dann die Notenbanken eingreifen. Auch so, wie sie es nach der Finanzkrise getan haben. Der Unterschied zur normalen Krise ist aber, dass die Notenbanken immer mehr vor dem Problem stehen, dass wenn sie jetzt eingreifen, sie nicht mehr die Kaufkraft erhalten können. Ray Dalio beschreibt das so.
Die Zentralbanken müssen sich entscheiden, ob sie das Geld hart halten, was Schuldner dazu bringt, ihre Schulden nicht zu begleichen, was zu deflationären Depressionen führt, oder ob sie das Geld weich machen, indem sie viel davon drucken, was sowohl das Geld als auch die Schulden entwertet. Da die Rückzahlung von Schulden mit hartem Geld zu so schweren Markt- und Wirtschaftsabschwüngen führt, entscheiden sich die Zentralbanken bei dieser Wahl letztendlich immer dafür, Geld zu drucken und abzuwerten.
Das kann natürlich nur in jenen Staaten passieren, die über eine eigene Währung verfügen, beziehungsweise die sich nur in eigener Währung verschuldet haben. Im Euro-Bereich ist das schon problematischer. Aber auch die Staaten, die eigene Währungen haben, sind nicht sicher, wie Ray Dalio erklärt.
Steigen die Zinsen, verliert die Zentralbank Geld aus ihren Anleihenbeständen, weil der Zinssatz, den sie für ihre Verbindlichkeiten zahlen muss, höher ist als der Zinssatz, den sie für die von ihr gekauften Schuldtitel erhält. Das ist bemerkenswert, aber kein großes Warnsignal, bis die Zentralbank ein sehr großes negatives Nettovermögen hat und gezwungen ist, mehr Geld zu drucken, um den negativen Cashflow auszugleichen, den sie erfährt, weil weniger Geld in ihre Vermögenswerte einfließt, als für die Bedienung ihrer Verbindlichkeiten ausgegeben werden muss. Das meine ich, wenn ich sage, dass die Zentralbank pleite geht. Auch wenn die Zentralbank ihren Zahlungsverpflichtungen noch nachkommt, kann sie ihren Schuldendienst nicht leisten, ohne Geld zu drucken.
Ich erinnere an dieser Stelle an die Bedeutung der Notenbankbilanz. Das hat Ingo Sauer in Folge 176 mit dem Titel »Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts eindrücklich erklärt. Ich würde an dieser Stelle nochmals eine dringende Hörempfehlung für diese Folge abgeben. Wie geht es weiter? Die Umschuldung und die Monetarisierung der Schulden verringert letztlich die Höhe der Schulden im Verhältnis zu den Einkommen und ein neuer Schuldenzyklus kann wieder beginnen. Das heißt, Punkt 5 in Reldelius Aufzählung ist dann das Ende der Schuldenkrise. Hier wird im Prinzip ein neues Gleichgewicht erreicht und ein neuer Zyklus kann beginnen. Damit das passiert, gibt es aber einige Voraussetzungen.
Um ein lebensfähiges Geld-Kredit-Schuldensystem zu haben, ist es zwingend erforderlich, dass A, Geld bzw. Schulden solide genug sind, um als lebensfähiger Vermögensspeicher zu dienen, B, Schulden und Schuldendienstlasten im Einklang mit den Einkommen stehen, um sie zu bedienen, damit das Schuldenwachstum nachhaltig ist, C, Gläubiger und Schuldner gleichermaßen an die Existenz dieser Dinge glauben und D, die Verfügbarkeit von Geld und Krediten sowie die Realzinsen beginnen, sich dem Bedarf von Kreditgebern und Gläubigern sowie Kreditnehmern und Schuldnern anzupassen. In dieser späten Phase des großen Zyklus kommt es zu einer Bewegung in diese Richtung.
Und das Ganze mündet dann in Phase 6, nämlich zur Rückkehr zum harten Geld. In dieser Phase ergreift die Regierung Maßnahmen, um die Solidität des Geldes bzw. ihrer Schulden wiederherzustellen. Man setzt alles daran, das Vertrauen in Staatsanleihen wiederherzustellen, dass die Gläubiger wissen, dass sie nicht über Zahlungsausfälle oder Inflation enteignet werden. Die große Frage ist natürlich nun, was unterscheidet die kleinen von den großen Schuldenkrisen? Beziehungsweise war jetzt die Finanzkrise 2008, 2009 eine große oder kleine Schuldenkrise? Verdelio beschreibt das so.
Der Hauptunterschied zwischen einem kurzfristigen Schuldenzyklus und einem langfristigen großen Schuldenzyklus besteht in der Fähigkeit der Zentralbank, sie umzukehren. Die Kontraktionsphase des kurzfristigen Schuldenzyklus kann durch eine hohe Geld- und Kreditmenge umgekehrt werden, die die Wirtschaft aus einem depressiven, disinflationären Zustand herausholt, da die Wirtschaft die Kapazität hat, eine weitere Phase nicht-inflationären Wachstums zu durchlaufen. Die Kontraktionsphase des langfristigen Schuldenzyklus kann jedoch nicht durch die Produktion von mehr Geld und Krediten umgekehrt werden, da das bestehende Schuldenwachstum und die Schuldenbestände nicht nachhaltig sind und die Inhaber von Schuldtiteln aus ihnen herauskommen wollen, weil sie glauben, dass sie auf die eine oder andere Weise schlechte Wertspeicher sein werden.
Im Klartext können wir Folgendes feststellen. Nach der Finanz- und Euro-Krise haben die Notenbanken es nochmal geschafft, gegenzusteuern und einen Systemzusammenbruch zu verhindern. Die große Frage ist, können sie es in Zukunft nochmal schaffen? Verdelio beschreibt, wie es zumindest theoretisch möglich wäre.
Alle Schuldenkrisen, auch große, können gut bewältigt werden, indem die Wirtschaftspolitiker sie umstrukturieren und monetarisieren, sodass sich die deflationären Methoden zur Schuldenreduzierung, das heißt Schulden abschreiben und umstrukturieren, und die inflationären Methoden zur Schuldenreduzierung, Geld und Kredite schaffen und an die Schuldner weitergeben, damit diese ihre Schulden leichter bedienen können, die Waage halten. Der Schlüssel liegt darin, die Rückzahlung über einen längeren Zeitraum zu verteilen. Wenn beispielsweise das Verhältnis von Schulden zu Einkommen um etwa 50% sinken muss, um es tragbar zu machen, wäre eine Umschuldung, die dies auf eine Rate von 3% oder 4% pro Jahr verteilt, viel weniger traumatisch als eine Umschuldung, bei der dies in einem Jahr etwa 50% beträgt.
Hier stellt sich natürlich die Frage, ob das die Politiker wirklich so hinbekommen. Vor allem im Euroraum muss man leider etwas besorgt sein. Auf was müssen wir uns bis dahin einstellen? Verdelio meint, dass wir uns angesichts der großen und weiter wachsenden Schuldenlast und des ungebrochenen Finanzierungsbedarfs der Staaten auf ein Bündel von Maßnahmen einstellen müssen. Die Maßnahmen werden dazu dienen, die Probleme entweder zu vertuschen oder aber kreative Wege zur Staatsfinanzierung zu finden, bis hin zu Buchhaltungstricks. Seine Liste ist durchaus interessant. Da meint er zum Ersten, dass die Politik versuchen wird, über Nebenhaushalte im Prinzip eine außerbilanzielle Finanzierung zu ermöglichen. Wir kennen das in Deutschland bereits über die sogenannten Sondervermögen. Der zweite Schritt ist, dass der Staat nicht mehr direkt Schulden macht, sondern für Schulden bürgt. Nach dem Motto, ich tätige die Ausgaben nicht direkt, sondern ich garantiere anderen, die das finanzieren, dass sie ihr Geld nicht verlieren. Das ist eine andere Art, ich würde sagen, der Kreditaufnahme nur eben versteckt, quasi ein Nebenhaushalt, der nicht dem Staat gehört. Punkt 3 ist dann, dass man die Sparer im Inland entweder verpflichtet oder ihnen starke Anreize gibt, den Staat zu finanzieren. Wir kennen das in Deutschland schon über die Regulierung der Versicherungen. Diese müssen einen sehr hohen Anteil der Ersparnisse ihrer Kunden letztlich in Staatsanleihen halten. Das ist natürlich eine Art und Weise, wie der Staat seine Finanzierung sicherstellen kann. Treibt man es weiter, Punkt 4, dann bekommen wir so etwas, wie wir es gesehen haben im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Patriotische Kampagnen nach dem Motto, Zeichen des Kriegsanleihen für den Endsieg. Wir wissen alle, wie das geendet hat. Und man könnte sich auch vorstellen, meiner Meinung nach, dass wir auch in Zukunft sehen werden, wie bestimmte Sondervermögen aufgesetzt werden, zum Beispiel, um den Klimawandel zu bekämpfen und dieses dann zu finanzieren mit entsprechenden, sagen wir mal, patriotischen Weltrettungsanleihen. Natürlich kann man auch die erhöhten Ausgaben im Prinzip so bezahlen, dass man für die Zukunft Kürzungen verspricht oder Steuererhöhungen, die dann nie kommen. Nach dem Motto, wir machen jetzt nochmal höhere Schulden, aber in Zukunft wird alles besser. Ich persönlich habe sowas ja auch mal vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, lasst uns doch die offiziellen Schulden erhöhen und die inoffiziellen Schulden reduzieren. Also ich meine damit die Versprechen für zukünftige Rentenversorgung, Pensionen, Gesundheitszahlungen der alternden Gesellschaft. Würde man es wirklich machen, dann wäre es ja in der Tat ein Schuldentausch aus verdeckt inoffiziell. Wenn man es nur verspricht, wäre das eben in Redelius Aufzählung ein weiterer Hebel, um so zu tun, als würde man die Staatsfinanzen nochmal unter Kontrolle bringen. Aber man auch tun kann, Punkt 6, ist, dass man Geld aus dem Ausland anfordert. Dass man im Prinzip sagt, helft uns doch. Oder dass man zum Beispiel sagt, wir geben euch dies und jenes und dafür könnt ihr uns ja nochmal Kredite geben. Das ist im Prinzip auch eine Möglichkeit, wie das gemacht wird. Und was die USA in der Vergangenheit auch sehr stark betrieben haben, solange der US-Dollar noch den Status der unbehelligten Weltwährung hatte. Er hat ihn immer noch, aber wir haben es diskutiert in diesem Podcast, es gibt ja in der Tat Bemühungen auf weltweiter Ebene, die Dominanz des US-Dollars zumindest zu mindern. Was man auch machen kann, bei Redelius Punkt Nummer 7, ist, die Laufzeit von Schulden zu reduzieren. Und das ist total spannend, weil genau das hat Janet Yellen gemacht, die Finanzministerin in den letzten paar Jahren. Die USA haben sich immer kurzfristiger finanziert. Und das macht natürlich ein Land auch anfällig, weil dann sehr schnell sich Zinssteigerungen auf die Kasse des Finanzministers durchschlagen. Und Punkt 8, das ist der letzte Punkt, den Delio aufführt, sind möglicherweise Kapitalverkehrskontrollen, weil man so den Geldabfluss aus dem Land verhindern möchte. Die Financial Times hat übrigens über Kapitalverkehrskontrollen vor einigen Monaten schon spekuliert. Natürlich nicht ganz so offen und so deutlich, aber zwischen den Zeilen, finde ich, konnte man das schon so verstehen.
Man könnte versuchen, Kapitalexporte direkt zu unterbinden. Dies könnte durch eine Erhöhung der inländischen Kreditaufnahme und Mittelbeschaffung für Investitionen geschehen. Die Regierung kann mehr Kredite aufnehmen, nicht unbedingt um die Defizite zu erhöhen, sondern beispielsweise um einen Investitionsfonds zu gründen, der dann Kapital in den privaten Sektor leitet. Oder die Steuersätze könnten auf budgetneutrale Weise neu kalibriert werden, um die Kapitalbeschaffung für Investitionen zu belohnen und das Sparen zu bestrafen. Dies sollte die Ersparnisse in inländische Investitionen umlenken und die Importe sowie die inländische Aktivität steigern. Man könnte sogar in die Kategorie der finanziellen Repression einsteigen und im Ausland gehaltene Ersparnisse direkt stärker besteuern als Ersparnisse innerhalb der EU.
So oder so bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass wir uns inmitten einer Dekade der Vermögensvernichtung befinden. Und darauf müsste sich Deutschland einstellen, und natürlich wir uns alle auch individuell. Ich erinnere an dieser Stelle an Podcast-Folge 266, Dekade der Vermögensvernichtung. Eine der wenigen Folgen, wo Sie nur mich hören und keinen anderen Gesprächspartner. So oder so glaube ich, dass es sich lohnt, das Thema Schulden nochmals zu vertiefen. Und das mache ich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Und zwar mit Daniel Lacaille. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Daniel Lacaille kommen, noch dieser Hinweis. Wenn Sie in diesem ereignisreichen Jahr die Fakten im Blick behalten oder vertrauenswürdigen Qualitätsjournalismus setzen möchten, hat das Handelsblatt ein gutes Angebot für Sie. Für kurze Zeit erhalten Sie das Handelsblatt digital oder gedruckt für 12 Monate mit 40% Rabatt. Eine exklusive Handelsblatt-Tasche gibt es vom Handelsblatt noch dazu. Wenn Sie sich das Angebot sichern wollen, so können Sie das unter handelsblatt.com/2025 tun. Alle Informationen wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Daniel Lacaille. Wie immer bei englischsprachigen Interviews finden Sie das gesamte Interview am Ende des Podcasts im Original.
Daniel Lacaille ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Fondsmanager und anerkannter Finanzanalyst mit über 24 Jahren Erfahrung in den Bereichen Energie und Finanzen. Unter anderem in Nordafrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten verwaltet er aktuell Fonds in Aktien, Anleihen und Rohstoffen. Als Professor unterrichtet er an renommierten Instituten wie der IE Business School und dem IEB. Er war Gastdozent an der London School of Economics. Außerdem ist er Bestsellerautor mehrerer Bücher.
Zu Beginn unseres Gespräches haben wir erst einmal grundsätzlich festgehalten, wie Schulden wirken.
The reason why debt is important is because we need to understand that debt in itself is not good or bad inherently. No, it's a tool.
Der Grund, warum Schulden wichtig sind, liegt darin, dass wir verstehen müssen, dass Schulden an sich weder gut noch schlecht sind. Sie sind ein Werkzeug. Allerdings, wie bei jedem Werkzeug, wenn man es zu viel benutzt oder für den falschen Zweck einsetzt, wirkt es negativ. Im Fall von Volkswirtschaften kann man das Werkzeug der Verschuldung nutzen, um eine Wirtschaft anzukurbeln oder um zu investieren und in der Zukunft eine höhere Rendite zu erzielen.
The problem that we are living in the euro area in particular, in the United States as well, is the use of debt.
Das Problem, das wir insbesondere im Euroraum und auch in den Vereinigten Staaten erleben, ist die Nutzung von Schulden für laufende Ausgaben. Wir sehen im Grunde, wie Regierungen Schulden anhäufen und Defizitausgaben als Werkzeuge nutzen, um übermäßige laufende Ausgaben aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ungleichgewichte zu perpetuieren, fiskalische Ungleichgewichte, die in der Zukunft zu einer schwächeren Wirtschaft führen.
Perpetuate imbalances, fiscal imbalances that generate a weaker economy in the future.
Darüber hinaus ging es natürlich vor allem auch darum, wo denn die Grenzen der Verschuldung liegen.
Why is debt important? Because it creates three economic, fiscal and inflationary limits.
Warum ist das wichtig? Weil es drei wirtschaftliche, fiskalische und inflatorische Grenzen schafft, die von den Regierungen ignoriert werden und die immer vom Durchschnittsbürger bezahlt werden. Die wirtschaftliche Grenze ist im Euroraum derzeit ziemlich offensichtlich. Man erhöht die Schulden ständig und es gibt absolut kein Wachstum. Der Euroraum stagniert nach den Briten aufeinanderfolgenden massiven Konjunkturprogrammen. Next Generation EU, der Juncker Plan, der Jobs- und Wachstumsplan und so weiter.
The fiscal limit is also very obvious. In the example of France, Italy, Spain is very significant, no? The interest expense on debt.
Die fiskalische Grenze ist ebenfalls offensichtlich. Das Beispiel Frankreich, Italien, Spanien ist sehr signifikant. Die Zinsausgaben auf Schulden werden zu einem der größten Posten im Haushalt, selbst bei negativen realen und nominalen Zinsen, die wir es im Euroraum gesehen haben. Und trotz aller Unterstützung, das heißt durch die Europäische Zentralbank oder die Federal Reserve im Falle der Vereinigten Staaten, werden die Zinsausgaben dort ebenfalls zu einem der größten Posten im Haushalt. Die dritte Grenze ist die inflatorische. Und das ist sowohl im Euroraum als auch in den Vereinigten Staaten offensichtlich, wo es zu einem Inflationsschub durch übermäßiges Gelddrucken gekommen ist.
Aber ist nicht erforderlich, dass der Staat Schulden macht, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln?
Number one. Government spending does not create economic growth.
Erstens, Staatsausgaben schaffen kein Wirtschaftswachstum. Die Tatsache, dass der Staat das BIP durch Staatsausgaben und Schulden aufblähen kann, bedeutet nicht, dass Staatsausgaben der Motor des Wachstums sind. Eher das Gegenteil. Das Wachstum einer Wirtschaft kommt von Sparen und Investieren, nicht von Ausgaben und Schulden. Daher ergibt die Idee, dass die Lösung für Europa oder die deutsche Wirtschaft in höheren Staatsausgaben und einer höheren Staatsverschuldung liegt, absolut keinen Sinn und ignoriert völlig die Gründe, warum der Euroraum und Deutschland sich nicht im Wachstumsmodus befinden.
Aber kann man nicht sagen, dass das hohe Wachstum in den USA auch eine Folge der deutlichen Defizite ist, die der Staat dort macht?
Absolutely not. That is a big mistake. In fact,
ganz und gar nicht. Das ist ein großer Fehler. Tatsächlich kann man sagen, dass die USA trotz des enormen Defizits wachsen. Die Vorstellung, dass Defizitausgaben das Wachstum unterstützen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das ist eben das Problem. Die Leute schauen auf das Ergebnis. Die Vereinigten Staaten wachsen mit 2,5%.
This is the problem, no? People look at the result. The United States is growing 2.5%, okay?
Und dann muss das daran liegen, dass sie ein sehr großes Defizit haben. Nein, das große Defizit ist ein Problem. Es ist nicht der Grund für das Wachstum. Der Grund für das Wachstum liegt darin, dass es eine viel produktivere Wirtschaft ist.
It is a much more productive economy.
Und was sollten wir jetzt tun, um das Schuldenproblem zu lösen?
Yeah, it's very simple.
Das ist ganz einfach. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Regierung uns kostenlose Dinge geben wird, was sie von vornherein nicht tut. Das Problem Frankreichs ist absolut offensichtlich. In jeder Krise erhöht die französische Regierung die Ausgaben. Und wenn die Krise vorbei ist, reduziert sie die Ausgaben nicht. Die Menge an völlig unsinnigen Ausgaben der Länder im Euroraum ist so gewaltig. In der wirtschaftlichen Analyse lesen wir kaum etwas über diese Milliarden, die monatlich für Dinge ausgegeben werden, die absolut keine wirtschaftliche Rendite bringen. Absolute Absurditäten. Die einzige Lösung ist also, die Staatsausgaben zu reduzieren.
Da war ich dann doch skeptisch. Ist das Ganze denn wirklich politisch durchsetzbar?
That is, if you allow me, a very safe narrative, okay? Which is to say, if you tell people the truth, people will not respond to it. But
ja, das ist, wenn ich das so sagen darf, eine sehr bequeme Erzählung. Das heißt, wenn Sie den Leuten die Wahrheit sagen, werden sie nicht darauf reagieren. Gleichzeitig erleben wir in Italien, in Deutschland, in den Niederlanden, in Spanien, in Frankreich ein Maß an Unzufriedenheit von solchem Ausmaß, dass es definitiv ein Risiko für etwas darstellt, das meiner Meinung nach verteidigt werden sollte, nämlich das europäische Projekt und das Euro-Projekt.
Something that I think is worth defending, which is the European project. So it may not be comfortable, but we have seen in Europe, and not in easy countries, in Greece.
Es mag also nicht angenehm sein, aber wir haben in Europa und in nicht ganz einfachen Ländern wie Griechenland und Portugal Parteien gesehen, die gehandelt haben. In Griechenland waren es die Konservativen. In Portugal waren es die Sozialdemokraten, die hervorragende Arbeit geleistet haben, um die Dinge tatsächlich wieder in Ordnung zu bringen, umsichtiger zu sein, eine angemessene Balance zwischen dem Sozialstaat und dem Wirtschaftswachstum herzustellen und die Ungleichgewichte abzubauen. Es gibt also nur drei Länder in Europa, die das Euro-Projekt tatsächlich gefährden, weil sie schlicht und einfach jede Art der Reduzierung der Staatsausgaben ablehnen. Und zwar nicht nur das, was ich hier genannt habe, sondern jede Art der Reduzierung.
Reject any, not just what I am saying, but any type of reduction in government spending.
Und mit Frankreich haben wir hier natürlich ein ziemlich großes Problem, wie schon mehrfach in diesem Podcast angesprochen. Die Mehrheit im französischen Abgeordnetenhaus ist auf jeden Fall gegen jegliche Art des Sparens. Halten wir fest, prominente Stimmen wie Ray Dalio äußern tiefe Sorge über die Staatsfinanzen in den USA. Frankreich und andere Staaten in Europa, denen geht es nicht besser. Der Schuldenzyklus, so Ray Dalio, könnte schon bald implodieren. Er hat auch Vorschläge, was man tun könnte. Man könnte entweder die Zinsen auf 1% senken, das Inflationsziel auf 4,5% anheben, die Steuereinnahmen um 11% erhöhen oder die staatlichen Ausgaben um 47% kürzen. Das sind die Vorschläge für die USA und natürlich kann man das irgendwie auch kombinieren. Ich persönlich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass man die Ausgaben in diesem Maße wird kürzen können. Trotz der Schaffung des Department of Government Efficiency unter Leitung von Elon Musk. Wie gesagt, die USA befinden sich keineswegs alleine in dieser Situation. Das Gleiche gilt für Großbritannien und für fast alle Staaten der Eurozone. Und deshalb ist das, was Trump vorschlägt, auch für Europa relevant. Im Kern kann man das so sagen. Trump fordert ein Zinskartell der westlichen Notenbanken. Diese sollen die Zinsstrukturkurve so steuern, dass es möglich ist, den Staat weiter zu finanzieren und über hohes nominales Wachstum, in den USA mehr real, bei uns wahrscheinlich mehr nominal durch Inflation, letztlich die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung zurückzuführen. Reformen können sicherlich helfen und die Maßnahmen, die Donald Trump ergreift, um die Produktivität und das Wachstum in den USA zu steigern, sind so gesehen positiv zu sehen. Nüchtern müssen wir einfach anerkennen, dass Donald Trump mit Blick auf die Staatsschulden zumindest versucht, den relativ schmerzfreiesten Weg für Bürger und Sparer zu gehen. Natürlich, für Sparer ist das Ganze kein erfreuliches Szenario, dauerhaft nur Zinsen unterhalb der nominalen Wachstumsrate zu bekommen. Es ist aber allemal besser als die Alternativen. Hohe Inflation, Vermögensabgaben oder Staatsbankrotte. Oder eine Kombination von allem drei. Deshalb sollten wir hoffen, dass Trumps Strategie, durch Wachstumsstimuli und Zinsdumping Zeit zu kaufen, auch wirklich funktioniert. Denn sollten die Märkte das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit verlieren, kommt die Anpassung abrupt. Und das wäre enorm schmerzhaft, wie Ray Dalio korrekt beschrieben hat. Vergessen wir nicht, schon in der nächsten Rezession kann es soweit sein. So viel für heute. Ich hoffe, Sie fanden es spannend und ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik, Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Und jetzt das komplette Interview mit Daniel Lacaille im Original. Bis kommenden Sonntag, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Daniel, it's a great pleasure welcoming you on my podcast.
Thank you very much. It's a great pleasure to be here.
Daniel, I follow you for many years now on Twitter or on X, or it's called now. And I stumbled over some comments you made recently about debt, the importance of debt or the risk of debt and what it means for all of us. What's your view concerning debt? Is it really a problem? Is it just a problem for the US government or for others? And why is a topic which is to your heart?
The reason why debt is important is because we need to understand that debt in itself is not good or bad inherently. No, it's a tool. However, like every tool, if you use it too much or if you use it for the wrong purpose, it works negatively. In the case of economies, you can use the tool of debt to leverage into an economy or to be able to invest and generate a higher return in the future. The problem that we are living in the euro area in particular, in the United States as well, is the use of debt for current spending. We are basically seeing how governments are adding to debt and using deficit spending as tools to maintain excessive levels of current spending and at the same time perpetuate imbalances, fiscal imbalances that generate a weaker economy in the future. So therefore, debt becomes a burden both on current economic growth, but also in the future. It means higher taxes, higher inflation, lower productivity growth, and lower economic growth in the future. It is concerning in the United States, but it is very, very worrying in the euro area, where we have countries like France that have spent three decades in stagnation, that have never had a balanced budget, or at least since the late 70s, and that basically, despite having enormous taxes and very high levels of government spending, are not generating the levels of economic growth and the levels of social cohesion that they assumed that they would have got.
So you're now basically focused on government debt, but don't we not also have an issue with private debt? So because in some countries we have very high debt levels of the private households, we have in some countries high debt levels of the corporate sector, by the way, also in France. And we not only have debt for consumption purposes, but also for the purpose of buying assets. Isn't this also an issue that, you know, buying assets on credit leads to inflated asset prices, but also leads to financial instability?
Well, I don't see much of a challenge in terms of private debt for the following reason. Private debt may be excessive for some of the economic agents, but it's very, very rarely excessive in general. For a very simple reason. When we take loans, we give collaterals. And we, as private sector individuals, give collaterals that are way higher and significantly more onerous and reassuring than certainly what the public sector gets. So private sector debt may be high, but when it becomes high, it's usually because of a public sector policy. You cannot take way too much risk unless interest rates are below the real cost of risk. You cannot take excessive levels of private debt unless there is a policy trying to disguise the fiscal imbalances of governments. So ultimately, the basic problem of debt is always public debt. Taking leverage for financial investments is logical, no? A mortgage is basically taking debt on a financial investment. When many companies invest in order to generate a productive activity, they're also making financial bets. That's not the problem. The problem can only happen. The only way in which the private sector accumulates way too much risk is if there is a concerted policy that is trying to disguise public risk, i.e., if central banks are lowering interest rates to levels that are completely disconnected with the reality of the economy. And at the same time, central banks and governments are printing money, i.e. creating way too much credit. It's the only way in which you can have excessive private debt. Therefore, for me, there's only one, let's say, culprit or one problem, which is trying to disguise the imbalances of the public sector by lowering rates to completely illogical levels and increasing the availability of credit for completely illogical reasons.
I follow you. I would say, well, you know, we have seen what you just described in the past. We have seen that whenever there was a problem in the financial markets or if there was a problem in the economy, interest rates were lowered. So just think about US Fed after the dot-com bubble burst and 9/11, lowering interest rates to create a bubble in the real estate. At the same time, US government encouraging lowering of credit standards in order to make it more easily accessible to buy on credit a house, leading to the next crisis. And though I would say, well, you know, if you are in private equity, for example, you were basically benefiting from the fact that if in doubt, the central banks have lowered interest rates and made it easier for you to leverage up your assets and to make money. But now you started out by focusing on government debt. And I would say, well, you know, but what you described, we do know for decades. You know, we have France for decades, increasing debt levels. Other countries, Germany, not so much. On the other hand, we only mentioned up to now the official debt. We didn't speak about hidden liabilities. So what's the issue? Until now, there was never a problem with debt. And why should it be now?
Oh, it is a problem. It's just that people don't see it as a problem because they don't attach their challenges to the constant increase in the quantity of money and the constant disguise of the price of money. Of course, it is a problem. We see that people are having more difficulties managing to get to the end of the month. People's wages are not covering the rising cost of goods and services. The middle class is basically eroding. That is always a public sector problem. I come back to the points that you just mentioned, no? They say, okay, the subprime crisis came because of giving very big loans to people that could not afford them. No. Why? You don't get a loan because when you cannot afford a home. Why can you get a loan if you cannot afford a home, if you get the support and if you get the validation of state-owned entities? No? The only reason why subprime became something that you could accumulate risk on was because it was mostly originated by state-owned companies, Freddie Mac and Fannie Mae, that had the print of the state. The only way in which things like what the different elements that you mentioned prior are elements that we attach, they're not even the cause, but that is a different part of the conversation. But the reason why we attach the blame of financial crisis on those elements is not because people are crazy lending to people that cannot repay, or because we are attaching unjustified valuations to private sector assets, but because the price of risk and the quantity of money is manipulated. And the only reason and the only way in which you can do those two is in order to facilitate the government's borrowing. So why is debt important? Because it creates three economic, fiscal, and inflationary limits that governments ignore and that are always paid by the average citizen. The economic limit is pretty obvious right now in the euro area, no? You increase debt all the time and there's absolutely no growth. The euro area is in stagnation after the third consecutive massive stimulus plan, the Next Generation EU, the Juncker plan, the Jobs and Growth plan, etc. The fiscal limit is also very obvious. And the example of France, Italy, Spain is very significant, no? The interest expense on debt becomes one of the largest elements of the budget, even with negative real and nominal rates, as we have seen in the euro area, and despite all the support, i.e. of the European Central Bank or the Federal Reserve in the case of the United States, where interest expense is also becoming the second largest element of the budget. The third is the inflationary limit, and that's pretty obvious both in the euro area and in the United States that have seen a burst of inflation created by excessive money printing. If it wasn't for that monster money printing, we would not have the problems that we have in the loss of purchasing power of the currency and certainly in the rise in aggregate prices.
Fine. We have the limits you just laid out. France's issues balancing its budget, they run a 6% deficit and they look for ways with taxation or whatsoever to fix it, and they struggle to do so. Being in Germany, I read always these papers, because a different discussion in Germany because our official government debt is not so high. People say we should take on more debt. There are studies showing that, the European government should not save money because it's going to push the economies in a recession. So if the government is not taking on more credit, we have a recession, which makes the problem even worse. So we are trapped. Only solution, more common debt on the European level, or how does it continue?
Well, there is a big mistake repeated over and over, which is the following, and it's very typical of neo-Keynesian people that basically are the ones that are very close to governments because they say exactly what governments want to hear. Number one, if governments stop spending, we're going to enter into a recession, therefore that's very dangerous. Number two, the solution of the problem of excessive debt is to mutualize it and to make the debt of Germany and the debt of Spain the same, no? both messages go completely, completely against the logic of the economy. Number one, government spending does not create economic growth. The fact that government is able to bloat GDP with government spending and debt does not mean that government spending is the engine of growth, rather the opposite. The growth of an economy comes from saving and from investing, not from spending and from debt. Therefore, the idea that the solution for Europe or for the German economy will come from higher government spending and higher government borrowing makes absolutely no sense and is completely ignoring the reasons why the euro area and Germany are not in a growth mode. In fact, if government spending and debt were the tools to revamp the euro area economy, the euro area economy would never be in stagnation because it's an economic area of absolutely gigantic levels of government spending, insane government spending. You know, the lowest government spending to GDP in the euro area is much higher than in the United States. No? So that's the first one. The second one is the idea that if we make borrowing for Spain, Italy, France as equal to the borrowing of Germany and the Netherlands, then everything will be fine, which makes absolutely no sense and comes back and is completely invalidated by the fact that we already have an anti-fragmentation tool in the ECB, and we already have incredibly benign risk premia in government bonds, and all of those countries have benefited enormously from borrowing under the umbrella of the euro, and they are not delivering growth either. So it's basically just a subterfuge to try to justify that if France has done things improperly and Italy has done things improperly, then Germany should also do the same mistakes and then we could all go down together. It doesn't make any sense. In fact, I remember in 2003 when the whole message all over the euro area was that Germany was the sick man of Europe and that Greece was the engine of growth of the euro area. Well, look what it got to, no? The idea that economic growth is going to come from more government spending and cheaper government borrowing is so ludicrous that it's negated by Japan, it's negated by France, it's negated by Belgium, is negated by the euro area, is negated by the current US situation. Yet, there is always going to be somebody that tells you, obviously, and governments will be very happy to listen, that, it's different this time, let's try some more.
Just to challenge you, because on Europe, I agree with you, but in the US, isn't the whole economy doing as well now in 2024, thanks to the government running a huge deficit and having this Inflation Reduction Act, which is nothing else than a program for, you know, reindustrialization and subsidies based on credit? Isn't the US growing just thanks to the huge deficits?
Absolutely not. That is a big mistake. In fact, what you can actually say is that the US is growing despite the enormous deficit. The idea that deficit spending supports growth makes absolutely no sense. This is the problem, no? People look at the result. The United States is growing 2.5%, okay? Fair enough. And then it must be because they run a very large deficit. No, the very large deficit is a problem. It's not the reason why it grows. The reason why it grows is because it is a much more productive economy. It does not have fiscal union, i.e. California goes bankrupt. It is not bailed out by Illinois or by Texas. Furthermore, Detroit goes under and it's not bailed out by Michigan. So there's no fiscal union. There is certainly no fiscal unanimity in terms of fiscal policy and taxation. And the budget deficit is not the reason why it grows. The reason why it grows is because it's a much more productive, much stronger private sector economy. In fact, you can certainly say that the level of growth of the U.S. economy and the reason why there is so much discontent in the U.S. economy in the United States right now is precisely because the government decided to bloat government spending when it didn't need to. The Inflation Reduction Act has not reduced inflation, has actually perpetuated inflation, because the government is spending way more units of currency than what the private sector demands, and that has prolonged the inflationary process. And I come back to the point, you cannot attach causation to budget deficits, to the growth, because if that were the case, France today would be the engine of growth of the euro area. It makes no sense whatsoever to put the idea that it is government spending what is creating growth. No, government spending is using economic growth to bloat the public sector, which is a completely different thing.
So, but now we are where we are. And France obviously has difficulties in balancing its budget. So what should we do? But how do we deal now with a world with too high government debt?
Oh, it's very simple, and it's very complicated as well.
Okay, I'm curious, because very simple,
yeah,
I'm very curious.
It's very simple. We need to stop believing that the government is going to give you free things, which it doesn't, to start with. The French problem is absolutely obvious, no? In every crisis, the French government increases spending, and when the crisis is over, doesn't reduce spending. The amount of completely nonsensical spending of the euro area countries is so huge. In the economic analysis, we barely read anywhere about these billions spent monthly on things that have absolutely no economic return, absolute atrocities. So the only solution is to reduce government spending. However, if in the political debate, what you have is people that say the government needs to give me more things and other people that say that the government needs to give me even more things, as happened in France. In France, we had an election process in which you had one party that said that the government needed to spend a lot more, another that said that the government needed to spend a bit more, and another that said that the government needed to spend more or less where it is spending right now. Well, you're never going to reduce debt. You're never going to reduce debt without reducing expenditure. It's like the mirage of thinking that how you can lose weight without doing exercise and diet. It doesn't exist. But there's always somebody out there that is going to try to convince us that you can lose weight and become healthier without doing diet and without doing exercise. It's very simple, and at the same time, it's very difficult because there is no political will to do it. But it doesn't matter to me. It's decades now in the euro area that I hear, oh, the problem is that we didn't spend enough, then we spend a lot more. Oh, the problem is that we didn't spend wisely. Oh, and then we spend more. And it's always, always the same alleged solution. But the outcome is so evidently poor that it's laughable to think that the solution is going to be more of the same. The only solution to the euro area, to the United States budget problems, is to reduce government spending. You talked about the debt. I don't care about debt that is already issued. I care about the commitments of governments for the future that have not been financed yet. In the case of France, it's 500% of GDP. In the case of Germany, it's about 400% of GDP. Well, once you understand that and you understand what we already have in debt, you know it's not even a debate that it will be impossible to get tax receipts, additional annual constant tax receipts of that magnitude to reduce the deficit and the budget and reduce, therefore, the debt. It's impossible. Therefore, it is always a problem of expenditure. If they don't cut spending, what we will see, and because the balance sheet always is in equilibrium, if they don't do a reduction in spending, what we will have is the problem that Europe has suffered over and over and over again and tried to solve with the euro, which was inflation. And we will go back to inflation because all of these policies, if they don't adjust spending, will be adjusting the purchasing power of the currency. It will kill the euro.
Killing the euro is it's a point, but you know, we have too much debt. You, you said you don't care about the outstanding debt. You are more worried about the hidden liabilities, and I'm with you. So the hidden liabilities are going to become acute liabilities just because of aging. People becoming, you know, pensioners, retiring, needing health support, whatever, then the costs go up and we cannot raise the taxes in the, such a sufficient amount. So this means you have to tell people you have lower pensions. You cannot pay for the hidden liabilities of Germany with higher taxation.
No, the thing is that the political debate moves to that direction. It says, look, everything that Daniel is saying is right, but what he is saying is that you need to receive a lower pension. That's not true. The highest level of expenditure in any European country, considering the aging of the population, is going to move to 13% of GDP. 13%, okay? So the problem is not the pension system. The problem is the rest of the spending. And if we consider that everything is a right and everything needs to be financed by the government, then yes, we will make the pensioners receive a pension in a constantly diminishing purchasing power currency. So it's not the pensions. What governments try to lead the debate to is that if we demand fiscal responsibility, we are going to put at risk the social system. What puts at risk the social system is to have governments that, despite technology, despite the improvements in efficiency that we are seeing in every sector except in the public sector, etc., spend more and more and more in real terms every year in administrative burdens, in all sorts of administrative bodies that nobody requires and nobody voted for, in all sorts of political spending. Political spending is the problem. You go to the budget in France and you say, okay, let's save the pensions. I can save the pensions for you in 20 minutes with the French budget. But you need to obviously obliterate the expenditures in so many government bodies that are insanely oversized, but more than insanely oversized in a country like France, in which there are entire villages that work for the public sector.
So your lever is to reduce the administrative part of the government. Because, you know, I was just listening to you and say, well, you know, if I look now at Europe, I would say we have to spend more on defense, I would say. So it's most probably, given the situation in Russia, at least in Germany, we have to spend more on infrastructure. We have to spend more on education. So basically, you say the big lever is the efficiency of government.
But for example, things that we have grown accustomed to here in Europe that are a truism created by the political narrative. Infrastructure needs to be paid by the government. Why? Never. Never happened. Why? It's simply something that we have decided. Why can't it be private sector infrastructure?
Okay. So private sector infrastructure. What about social welfare system? Because you said we don't have to cut on it. Because I think a big part of the budget in Germany is social welfare. Besides the pensions.
Oh, absolutely. We need to cut a lot of things that are called social benefits that are actually social burdens. Absolutely, we have. We all know them. We know that there are a lot of people in Germany, in France, in Spain, in Italy. I'm not blaming one or another country. A lot of people that are receiving detrimental subsidies that, on the one hand, make them a dependent subclass, and on the other hand, have absolutely no real social benefit. Because there's one thing is to have a welfare state that is designed to support temporarily people that have a problem. Of course, we all agree with that. And another completely different thing is to have a system, as we have in France, in which there are now two generations of families in some areas of France that have never made a private sector salary, that are basically just collecting subsidies from different areas. Two generations.
Well, we have some as well as Germany, yeah? Hmm?
Yeah. So the thing that angers me is that when I say these things, a lot of people say, oh, you want to cut social benefits. No, listen to me. You know, there's a reason why the government is called the government and it's called the administration. It needs to administer. And it needs to administer resources that are limited. Hmm? It cannot just say, this is what I'm going to spend and this is what I need to collect. No, that's not the way that administration works. It's, this is what I collect, knowing that revenues are cyclical and that obviously we administer things only if the private sector is thriving. And then we need to understand, out of all that, we need to prioritize. If we're going to prioritize healthcare and pensions, which is absolutely fine with me, then we cannot prioritize public sector education or infrastructure. We need to understand that there needs to be public-private sector cooperation. By the way, I come back to the point of welfare states. Germany spends a lot less than France and a lot less than Spain and a lot less than Italy and has equally generous welfare state with a much more productive economy. So, you know, the idea that governments cannot go to the budget and cut 20% is so ridiculous, especially in the age of technology. But it's so ridiculous that it's incredible. I mean, in Germany, you have the Länders, but in Spain, we have the regional communities that are 17 different added administration systems on top of the state one. So there is a lot of political spending that we have grown accustomed to in the period of who cares when we went from 30 to 40 debt to GDP to 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. I know it's tough, you know, but the system has become obese and governments need to administer. And if they say, sorry, we cannot administer, then get the hell out of here. Because we cannot just simply go out and spend 780 billion euro in the Next Generation EU fund, which has been an absolutely atrocious disaster, and say, we need to spend more. No, somebody needs to analyze the return on invested capital of these disasters. It cannot be that we spent 1.2 trillion euros in the Juncker plan and the only real decision between policymakers in the euro area is that you never can talk about the Juncker plan. It's an insult to the people that are paying taxes.
So Daniel, but now let's be realistic. I listen to you and we are not Argentina. So I would say if you run such a platform like, you know, Vote For Me and I'm going to X administration and whatever, you will be being seen as a person who creates a social welfare state. You said it's not the case, but people would still claim it. People would say, oh, all the people working for the government would not vote for you because they worry that you can't. So let's be realistic. It won't happen.
If you allow me, a very safe narrative, okay? Which is to say, if you tell people the truth, people will not respond to it. But there is a flip side to your argument, which is, well, my friend, at the same time, in Italy, in Germany, in the Netherlands, in Spain, in France, what we are seeing is a level of discontent of such magnitude that definitely does create a risk to something that I think is worth defending, which is the European project and the Euro project. That, because when we tell people it is this or nothing else, you know what people tend to end up doing? We want anything else. So it may not be comfortable, but we have seen in Europe, and not in easy countries, in Greece, in Portugal, We have seen parties that don't have to be like Argentina. In Greece, it was conservatives, and in Portugal, it was social democrats that have done a tremendous job at actually putting things back into context, being more prudent, bringing a decent quid pro quo between the social welfare state and economic growth and reducing the imbalances. So it's an easy narrative to say that it will not happen when Luxembourg, Ireland, Portugal, Greece, we're talking about almost half of the countries of the euro area, and more than half, actually, if we include the ex-Baltic countries in the European Union, are actually behaving like I say. The ones that say, no way, I don't want to do it, and I will not do it because I am too big to fail, are France, Spain, and Italy, period. It's not even in Germany. You know in Germany how you have lived in the past, that a social democrat first and a conservative second have gone to the people and said, look, we need to tighten the budget, we need to balance the budget, we need to be fiscally prudent, and we're going to get better. Fine. And everybody agreed with it. So there's only three countries in Europe that are actually putting at risk the euro project because they simply reject any, not just what I am saying, but any type of reduction in government spending.
Look, my personal view is that Spain, Italy, and France, they won't change. Their view is, let's get a transfer union, let's have more debt on the European level, let's basically use the German and the Netherlands balance sheet in order to solve our debt problem. And if this is the scenario we are facing, my question would be, what is the implication? Will the implication be in the end inflation?
If that happens, then the euro stops becoming the container, the stopping force of inflation that we all have lived and benefited from. If we as European citizens allow countries that do not want to become fiscally prudent to decide on the ones that not only have become fiscally prudent, but are fiscally prudent, we are going to destroy the euro. It's like basically allowing the three people or the four people that fail in every test in university to decide how the grades are set. It's an absolute nightmare. And you say, and probably rightly so, that you believe that France, Italy, and Spain are not going to change. Well, Spain did change, and it wasn't a disaster. The only thing is that instead of having a European Commission that continued to defend fiscal prudence and that continued to defend fiscal stability, the European Commission completely failed on its own mandate and decided that as long as Spain could generate some GDP, it could run completely crazy budget instability. But that is a problem of institutions. That is not a problem of the country. The country, you know, if you elect a government and you tell the government, hey, you're going to have all the fiscal space you want. And on top of that, the European Central Bank is going to purchase all your bonds. And on top of that, because you have the highest unemployment rate, you're going to get more next generation EU funds than anyone. Listen, that I don't know any government that is going to say no to that. The problem is that the European Commission should have actually followed its own mandate instead of completely abandoning it.
I agree, but the point is the European Commission, I think, is even probably worse than the individual governments. From a German perspective, I would even say that it's also under strong influence by France mainly. I want to be realistic, and I would say, well, you know, but in the end, it will be then like the French franc and the lira have been, and the euro will be like this, and you are also in the investment business. Isn't it more realistic to adapt what will happen than hope for something which we agree is worthwhile to hope for, but I might be more skeptical than you in how realistic it is that there will be a change of policies.
But the problem that I see of that dangerous path of, let's say, allowing things to basically try to solve themselves by magic, is that there will be a point, I don't know when, right now maybe not, but there will be a point in which the German citizens are going to say, hold on a second, we are supporting a euro system and we are not getting low inflation, we're getting high inflation. Hold on a second. The French, the Spanish and the Italians get their pensions adjusted by CPI, by inflation, against the borrowing, thanks to the German and the Dutch frugal system. So this doesn't work. And my fear, because I think that the European project and the euro are good projects that need to be defended, is that by deciding not to do anything, we are creating the path to the destruction of the euro and the European Union. Because at some point, somebody is going to win an election and say, we're out of here. The British already did it. And we can say all we want.
But the Germans, I think, given our history, you know, given the wars and all of this, I think the German consensus is we will never do anything against Europe. We are even willing to give everything up in order to save
Daniel,
the project.
Yeah, Daniel, but there's a very, very super, super dangerous term that is unfortunately heard all the time in economics. Is never and always. We cannot judge what is going to happen or what might happen on the tiniest of periods in history, which is 1999 to 2024. It's nothing. It's not even statistically relevant historically. So it's very, very dangerous when people say to me, and they say it a lot, this is always going to be the same and this is never going to change. Saying always and never, utilizing the presentism example of an anecdote in history, is very, very dangerous. I understand your skepticism. I not only understand it, we are having a healthy and fun debate, but I share a lot of your a lot of your concerns. What I'm trying to say is that many of those come from the perception that it is better to do nothing and hope that further and higher imbalances are going to solve the problem than to make solutions that are not palatable to politicians. And it's important to understand this. It's not that citizens don't understand this. If you go to an election like we did in Spain, and you have a party that says pensions are at risk, Social Security is at risk, we need to make a drastic process of budget cuts to rein in financial problems and to reduce the imbalances, people understand that. What people don't understand, and I'm with them in that, is why should the German savers, the German wages, the German companies suffer and not the monstrously bloated, oversized administration system that has been created throughout the European Union. And the only thing that I can say, and this I can say with absolute certainty, is that Eurobonds are not going to solve the situation the same way that the anti-fragmentation tool did not solve it.
You know, we all know the anti-fragmentation tool was nothing else than a statement by the ECB, we will always fund you, even if you have too high deficits. I think this was basically what was happening.
Well, but they didn't. Became a tool to incentivize fiscal imprudence. What we are talking about right now in France and in Spain is a direct consequence of the fact that when Spain now is 24% of the total deficit of the European Union. 24. And obviously France is likely to be another 30%. So between the two countries are about 50% of the deficit of the euro area. So not to understand that a European central bank that decided to sell German bonds and buy French bonds when the French increased their deficit is not a direct consequence of why France has today a 6% deficit and Spain a 3%, is not understanding the process of incentives.
I'm totally sure. Charlie Munger said it. You know, you look always at incentive. You're completely right. So, but you made your point clear. But now to sum up our conversation, you said what should be done. I said I'm skeptical it will be done. You said if you're skeptical, then basically you say down the road the euro is going to end. I said, well, you know, I doubt that the Germans are going to do this. The Germans are, I think, unbelievable willing to go down this path. I'm not asking for investment advice, but you know, where do you put your money on? Do you put your money on there will be reforms, or do you rather say, I really prepare for higher debt levels, debt socialization, lower growth rates in Europe, more debt problems, and basically a further deterioration in the global competitiveness of Europe?
I would unfortunately bet on the latter, on what you just said. No? Huh? The most likely short-term scenario, especially considering that when you read the Draghi report, which is supposed to be revolutionary, what it is recommending is even more central planning, I would bet on the European Union continuing to lose competitiveness globally, continuing to support a completely excessive level of government spending. And it goes back to what Frau Merkel actually said. She said, look, the European Union is about 5% of the population, about 23% of the GDP, and about 50% of public spending. We have a problem. Well, it's going to get worse. So the outcome is not a positive for the euro as a world reserve currency. And it's certainly not positive for the purchasing power of real wages and deposits in the euro area. So I would bet on a continued loss in the competitiveness of the euro area. And therefore, because the world is a world of relatives, I would always put my money on the United States and on United States stocks over and bonds over the European bonds and equities.
Although the U.S. also has the same issues. You know, as we said, you know, the deficit is as big as France's. So is the U.S. just the cleaner shirt of the dirty shirts?
It's a very good point. The cleaner shirt out of the dirty shirts, because while the deficit is very high, the United States is a country that does have productivity growth. The United States is a country that does have technological leadership and is a country that does have energy leadership. So those are big differences, no? Huge differences, actually. The European Union has not created a $100 billion market cap company in the past 20 years. I think that that is, the, as you said, the cleanest shirt in a dirty laundry. Also, the Constitution. The Constitution of the United States is created to defend the United States citizens from the government, while the Constitution in France and in Spain is created to defend the government at all costs. Why does that make the United States a cleanest dirty shirt in a dirty laundry? Because that, unfortunately, for the euro area that had all of the elements to have a world reserve currency that would compete and even win against the United States dollar, is actually destroying itself and shooting itself in the foot and making the dollar even more important globally as a world reserve currency instead of competing against it.
But you sit in Madrid and you don't sit in Boston.
Oh, I sit in Madrid, but I could sit anywhere in the world. Huh? We have a beautiful Europe that has become the world's museum. Huh? I acknowledge that. It's a very good place to retire to. It's not a very good place to start a business.
Daniel, this was, I think, a very to-the-point last words. Thank you very much for your views. I share your views. I think it's a very, very challenging times we are in, and I tend to be more on the pessimistic side concerning what is really going to happen. But thank you very much, and, well, enjoy Madrid.
Thank you very much, and enjoy Germany. I absolutely love Germany, and I think that we should do more like Germany, with our many mistakes, obviously, but we should do more like Germany in fiscal terms. Thank you very, very much. And I thoroughly enjoyed it. And unfortunately, I also share some of your skepticism.
Thank you very much.